Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die ersten 8 Viertelfinalistinnen und Viertelfinalisten stehen fest in Wimbledon. Eine davon im neuen Last Eight Club ist Laura Siegemund. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Ich weiß nicht, welches Daddy das ist. Müsste das 6. sein, beim 7. Tag. Mein Name ist jedenfalls Andreas Thies, das weiß ich noch. Und an meiner Seite ist Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir darüber sprechen, bevor wir über Laura Siegemund und das Viertelfinale sprechen, erster Tag Tennis-Bundesliga ist heute ziemlich verregnet gewesen.
Ja, ist ein bisschen doof gelaufen, und da ja gefühlt alle Bundesliga-Clubs entweder im München herumliegen oder irgendwo zwischen Essen und Köln, haben halt ein paar Wolken gereicht, um einmal die Bundesliga durchzuspülen. Passiert, es soll wieder besser werden mit dem Wetter. Es waren gute Spieler am Start. Ich denke, es wird eine gute Saison. Und dann werden du und Florian Herr ja auch das Ende kommentieren, wo dann wahrscheinlich eher wirklich Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe im Einsatz sein werden. Und ich meine, die eine Geschichte, die geblieben ist, die wir auch kurz erwähnen können, Justin Engel hat gespielt und hat ganz, ganz klar gegen Oscar Otte verloren. Oscar Otte in diesem Jahr erst 5 Matches bestritten, nachdem er eine Jahrpause gemacht hat. Viele erinnern sich wahrscheinlich an ihn, gerade wenn sie an Wimbledon denken, der ist mittlerweile 1800 in der Weltrangliste, und hat Justin Engel mal ganz kurz auflaufen lassen. Das war sehr beeindruckend, und man hat gesehen, Justin Engel hat noch ein bisschen was zu lernen.
6-0, 6-3, glaube ich, war es, ne? Am Ende war 6-3, ja. 6-0, 1 von beiden.
Ja, es war 6-0, 6-3, und es war auch ein 6-0, dann ein 1-3 und dann noch schnell 5 Spiele hinterher. Und Oscar Otte, dem mittlerweile so ein bisschen die Haare ausfallen, sah mittelalt aus, aber hat ihn mal wirklich ganz kurz auf Abstand gehalten, und es war eine sehr lässige Performance auf dem Sand.
Von mir gibt's kein Shaming, wenn Leuten die Haare ausfallen.
Nö, fallen sie Grigor Dimitrov auch.
Das tun sie. Tatsächlich, aber er tut was dagegen. Ja? Also, die Tennis-Bundesliga heute etwas verregnet. Und jetzt müssen wir noch ein Thema anschneiden, bevor wir gleich auf die Matches von heute zu sprechen kommen, weil du morgen nicht da bist. Morgen ist der 7.7. und morgen jährt sich zum 40. Mal der erste Wimbledon-Sieg von Boris Becker. Erste Frage, du warst wahrscheinlich zu jung für Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg, oder?
Ich war 2.
Du warst 2,
also, gut. Keine aktive Erinnerung. Ich dachte übrigens schon, du steigst jetzt mit der Cameron Norrie-Frage da ein, die Runde gedreht hat, aber dann ist ja gut.
Nein, nein, nein. Du datest auch nicht Emma Raducanu. Nein. Das können wir relativ gut ausschließen. Aber 40 Jahre Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg hat für dich nicht so eine Bedeutung wie für mich, ne?
Das stimmt. Ich meine, ich war beim 30-jährigen Wimbledon und war in so einer Medienrunde drin, weil ich ja damals noch für den Spiegel geschrieben habe, aber vielleicht so 40 Minuten mit ihm zusammengesessen, und er hat es aus dem Nähkästchen erzählt. Das war aber, glaube ich, für die spannender, die damals dabei gewesen sind. Es war ja damals noch einige von den alten oder älteren Journalisten, Journalistinnen dabei, die die 80er so richtig mitgenommen haben. Für die war das ein Fest, mit Becker darüber zu reden. Ich habe einfach schweigend daneben gesessen, weil so richtig schlaue Fragen hatte ich nicht. Da hätten wir Rollen tauschen.
Ja, das hätten wir tatsächlich machen sollen. Was ich jetzt hier mache, ist nur darauf zurückzuführen, dass ich am 7.7.1985 erstmal leicht von einem Hund gebissen worden bin und dass ich dann dieses Finale gesehen habe und dass ich dann zum, also es ist meine Eigenwahrnehmung, weltgrößten Boris Becker-Fan wurde. Und Tennis hat mich nie dann losgelassen, obwohl ich es nie gespielt habe. Aber das, was ich jetzt mache, ist darauf zurückzuführen, was Boris Becker morgen vor 40 Jahren gemacht hat. Also, so viel Pathos sei mir erlaubt.
Ja, Babsi Schett konnte sich auch noch dran erinnern.
Babsi Schett konnte sich auch noch dran erinnern. Wir sind der gleiche Jahrgang. Ja, also es ist ein ganz großes Datum. Es ist sehr, sehr schade, dass Boris Becker nicht hier sein kann, aus Gründen. Aber morgen wird hier der 40. Jahrestag von Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg gefeiert, in allen deutschen Gazetten auch. Ich habe schon eine Vorschau gesehen von dem einen oder anderen Artikel. Also, jetzt aber zum Tagesgeschehen, zum heutigen Tagesgeschehen. Und da können wir darüber sprechen, dass Laura Siegemund heute das Viertelfinale erreicht hat. Zum zweiten Mal in ihrer Karriere hat sie ein Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht. Das eine Mal oder das erste Mal war bei den French Open 2020. Vielleicht so ein kleines bisschen das vergessene Turnier. Das war damals die Herbstausgabe der French Open und da hat sie damals das Viertelfinale erreicht. Hier hat sie jetzt auch das Viertelfinale erreicht, nachdem sie gegen Solana Sierra ganz, ganz klar mit 6-3 und 6-2 gewonnen hat. Ich hatte vorher das Match von Solana Sierra gegen Christina Buchscher kommentiert und habe gedacht, wenn Sierra es schafft, ihre Power durchzusetzen gegen Laura Siegemund, dann hat sie eine Chance. Das, was ich nicht bedacht habe, ist, dass Laura Siegemund ihr Spiel durchsetzen konnte. Mit Stops, mit Netzangriffen, mit am Netz alles wegräumen, mit ihrer super Übersicht. Und am Ende hat sie dieses Match 6-3, 6-2 gewonnen und das hoch verdient. Das war eine reife Leistung. Es war eine reife Leistung, genau. Von der 37-Jährigen, die Solana Sierra gezeigt hat, was so 15 Jahre mehr auf der Tour ausmacht.
Ja, also alle von die angesprochenen Faktoren und dann noch ein weiterer. Sie hat 88% erste Aufschläge reinbekommen.
Ja.
Da verliert man natürlich ganz selten ein Match auf Rasen. Und der Erfolg hinter dem ersten Aufschlag war bei beiden ungefähr gleich groß, aber der Unterschied in der Quote war halt massiv. Und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, weil man das Gefühl hatte, nach dem guten Start musste Sierra die ganze Zeit hinterherlaufen. Und die hat einen schnellen Arm. Also ich finde, die hat wirklich ordentlich Wumms im Spiel drin. Aber es ist ein ziemlich straightes Spiel, was man dann, glaube ich, gerade wenn man die Fähigkeiten hat, wie Siegemund, auch ganz gut durcheinander bringen kann. Und das war so ein bisschen wie ja ein Roboter, der falsch programmiert wurde von Siegemund. Und das hat dann ja auch locker geklappt. Und am Ende sind die Statistiken für beide voll schlecht. Also Sierra hat 9 Winner, 29 Unforced Errors, Siegemund 5 Winner und 17 Unforced Errors. Hat sich aber für mich nicht so angefühlt. Keine Ahnung, wo da jetzt die Diskrepanz war zwischen Gucken und dem, was die Zahlen ausgespuckt haben. Für mich war es ein gutes, unterhaltsames Match, in dem eben Siegemund aufs Gaspedal gedrückt hat, hinter ihrem Surf, das wirklich locker nach etwas schwierigerem Start nach Hause gebracht hat und völlig verdient dann auch das Viertelfinale erreicht hat.
17 Unforced Errors, die hören sich jetzt gegenüber 5 Winnern erstmal fies an, aber da sind dann ja Return-Fehler dabei und sowas summiert sich dann auf, ist aber im normalen Geschehen, wenn man so ein Match guckt, fällt das nicht weiter auf. Wir sprechen gleich dann noch über Nicolas Jarry, der über 100 Winner geschlagen hat. Das ist aufgefallen im Match, aber trotzdem ist es eine ziemlich hohe Diskrepanz. Gerade diese 17 Fehler, die können einfach passieren in so einem Match. Und wenn dann nur 5 Winner dabei sind oder 17 Unforced Errors, 5 Winner, dann sieht das auf dem Papier relativ arg aus, aber ich teile deinen Eindruck. Das war kein Match, wo man sagen musste, oh je, war das schlecht oder was von schlechtem Niveau. Das ist eine Geschichte. Solana Sierra ist eine High-Risk, High-Reward-Spielerin. Sie geht aufs Risiko und sie hatte auch gegen Christina Buchscher, hatte sie Probleme dazwischendurch und hatte auch viele Unforced Errors geschlagen. Das ist halt ein sie lebt damit noch, mit diesem Spiel und hat noch nicht diese Fähigkeit, Prozent-Tennis zu spielen. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich erstmal nur auf Quote, jetzt gehe ich erstmal nur darauf, den Ball reinzubringen. Ich versuche mal, einen Ball vorzubereiten. Das macht Solana Sierra nicht.
Ja, sie hat ja noch null Konstanz in ihren Resultaten. Ja. Also hat einen Challenger in diesem Jahr gewonnen, davon ab eher Probleme gehabt. Ist ja hier auch als Lucky Loserin reingekommen, also war ursprünglich gar nicht qualifiziert. Und man sieht super viel Talent. Ich bin gespannt, was aus ihr wird. Und ich meine, sie hat eben noch 15 Jahre, um das zu erreichen, was Siegemund geschafft hat. Und 2 Grand Slam-Viertelfinals sind beeindruckend. Mir geht's auch so, dass man das einfach bei dem French Open damals vergisst, einfach weil es die French Open im Herbst waren. Und klar, es war der große Durchbruch von Swiatek, aber darüber hinaus ist es so ein bisschen eine Ausgabe zum Vergessen gewesen. Und da ist natürlich cool, dass sie es hier nochmal geschafft hat. Und sie hat es dann ja lustigerweise auf eine etwas ähnliche Weise geschafft, wie Tatjana Maria in Queens gewonnen hat. Beide sind sich jetzt teilweise ähnlich und dann auch gar nicht ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, Siegemund hat hier auch zum Beispiel viel Vorhandslice rausgeholt. Und das war ja so ein gutes Mittel für, erzwungen gutes Mittel für Tatjana Maria in Queens. Und ich habe das Gefühl, Siegemund ist eine derjenigen, die sich das abgeguckt hat und die hier dann wirklich viel, viel mit Unruhe reinbringen konnte in so ein Spiel wie das von Sierra. Und ja, hat sie höchstwahrscheinlich selber nicht mitgerechnet, dass sie nochmal ein Viertelfinale erreichen kann bei einem Grand Slam Turnier. Und da ist dann jetzt auch schon wieder die Tour quasi für ein Jahr gesichert. Nochmal ein großer Zahltag. Also hätte ja nicht besser laufen können. Und eins können wir natürlich noch ganz kurz ansprechen, was vielleicht auch so ein bisschen die Eindrücke beeinträchtigt hat, war, dass das Match zweimal unterbrochen war. Ja. Wegen Regen. Es war so ein bisschen schwieriger Start heute in Wimbledon einfach, weil das Wetter ein bisschen gebraucht hat, um sich zu stabilisieren.
Ja, das hat es. Sonny Castle und Anastasia Pavlyuchenko wurden mit einem großen Donner auf den Platz begleitet. Also es hat zwischendurch wirklich ziemlich gekübelt. Und auch davon hat sich Laura Siegemund nicht aus dem Konzept bringen lassen. Hinterher in der Pressekonferenz hat sie dann auch erzählt, sie hätte vorher niemals gedacht, dass sie ins Viertelfinale gekommen oder dass sie kommt, ins Viertelfinale kommt. Sie sei aber nicht davon so überrascht. Also sie sei jetzt nicht von sich selbst überrascht, sondern sie sei davon begeistert und stolz drauf, wie sie ihre Leistung hinbringt. Und sie sagt, dass sie sich immer selber alleine vorbereitet, dass sie niemanden hat, der sich vorbereitet. Sie möchte das gerne selber sehen, spricht das dann mit ihrem Freund, der gleichzeitig ihr Coach ist, spricht sie das dann noch ab, was sie machen möchte. Aber dass sie hat da einen sehr klaren Blick drauf gehabt. Also, dass sie gesagt hat, ich weiß schon, was ich kann und ich weiß schon, was ich zu tun habe, um solche Matches zu gewinnen. Dass es jetzt so läuft, damit habe ich niemals gerechnet. Und sie sagte, ja, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe hier einen Job zu tun und die Freude darüber, was ich hier erreicht habe, die spare ich mir auf für nach dem Turnier. Sie hat aus dem Mix rausgezogen, wird noch Doppelspielen mit Beatrice Haddad-Meier. Seit 2,5 Jahren spricht sie darüber, eigentlich den Fokus aufs Doppel legen zu wollen. Das Problem ist nur, sie spielt so erfolgreich Einzel, dass das immer noch in den Hintergrund gerät. Und das ist wirklich bemerkenswert.
Ja, ich meine, das Spannende ist, es war jetzt häufig ein Einzel, wo es für irgendwas zwischen Platz 70 und 100 gereicht hat. Und jetzt hat sie natürlich eine Theorie, die Möglichkeit, mit all den Punkten nochmal weiter nach oben zu kommen. Also wenn ihr jetzt ein guter Herbst gelingt, dann ist es nicht unrealistisch, dass sie unter die Top 50 vielleicht sogar ein klein bisschen weiter noch kommt. Und dann lohnt sich das alles nochmal ganz anders. Weil dann ist sie auf einmal bei all den Tausendern dabei, dann ist sie relativ nah an der Setzung ran. Also das ist jetzt alles möglich. Vorher war das immer so ein bisschen auch das Gefühl, sie wusste, sie brauchte noch in dem Turnier zwei Siege, um irgendwie in den Top 100 drin zu sein. Und so hat sie sich jetzt durch diese 2,5 Jahre manövriert. Und jetzt hat sie wirklich die große Chance, das mal nochmal zu nutzen, wenn sie denn will. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jetzt Woche um Woche oder super regelmäßig spielen will. Aber ich gehe bei ihr mal davon aus, dass sie es schon probieren würde.
Sie hat ja auch bei den Australian Open gesagt, dass sie in den letzten 18 Monaten dann nochmal einen Weg gefunden hat, fit zu bleiben und dass sie eine OP nochmal hat machen lassen und seitdem das Gefühl hat, dass sie wieder fitnesstechnisch auch mithalten kann und dass sie nicht mehr so viel wehtut. Also von daher ist das eine Geschichte, die wirklich ziemlich cool ist aus Laura Siegemunds Sicht. Sie trifft jetzt im Viertelfinale auf Arina Sabalenka. Das ist die größte Aufgabe, die man im Moment haben kann im Tennis. Arina Sabalenka hat heute gegen Elise Mertens gewonnen mit 6-4 und 7-6. Und ich hatte zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Match, was darauf wartet, beendet zu werden mit einem Zweitsatzsieg von Arina Sabalenka. Elise Mertens ist die Konstanz in Person. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber gesprochen. 15. Achtelfinale in einem Grand Slam. Sie hat dazu diverse Doppel-Grand Slams gewonnen. Das ist eine sehr, sehr gute Spielerin. Ich wurde heute nochmal daran erinnert, wie sie 2017 damals in Hobart eigentlich aus dem Turnier rausziehen wollte, um die Quali bei den Australian Open zu spielen. Sasha Vickery, ihre Gegnerin, wollte das Gleiche. Sasha Vickery hat dann eher rausgezogen, beziehungsweise hat dann eher aufgegeben in dem Match, durfte zur Quali. Sie musste weiterspielen, hat das Turnier in Hobart gewonnen und hat damit dann ihren Durchbruch damals geschafft. Elise Mertens hat heute gut gespielt, hat auch im zweiten Satz extrem gut mitgehalten, aber Sabalenka hat hier 6-4, 7-6 gewonnen und, kleiner Funfact, 14. Tiebreak hintereinander, den sie gewonnen hat.
Ja, wenn es nur in den Finals klappen würde, ne?
Ja, genau.
Was glaubst du, wie viele Punkte Unterschied war das am Ende zwischen den beiden?
Das waren nicht viele, ne?
Ne, es waren 8. Und auch sonst total viele ähnliche Statistiken und zwei Unterschiede. Der eine war hinterm ersten Aufschlag, da gewinnt Mertens-Hals nur 67 mit einer ähnlichen Quote und Sabalenka mal easy peasy 84. Und das andere ist, beide schlagen 18 Unforced Errors und Mertens macht 25 Winner und bei Sabalenka sind 36. Trotzdem sehen wir, es ist eine positive Bilanz bei beiden. Es war auch ein gutes, unterhaltsames Match, wo trotzdem irgendwie immer klar war, dass Sabalenka gewinnen würde. Und Mertens Problem ist ja, wie bei so vielen Spielern und Spielerinnen, dass sie auf der Vorhand halt doch ein bisschen wackeliger ist, dass sie da erwischt werden kann. Und ich hatte das Gefühl, aus den Duellen wollte sie sich rausziehen, hat deswegen versucht, die schnellen Angriffe zu finden, entweder eben über die Vorhand oder noch besser mit der Rückhand. Und dass ihr das gelungen ist und dass sie auch fast schon das Maximum aus ihrem Spiel heute rausgeholt hat. Und am Ende stehen eben wirklich diese tollen Statistiken, aber sie reichen dann doch nicht, um an Sabalenka ranzukommen.
Sabalenka hat auf mich heute auch den Eindruck gemacht, als ob sie tatsächlich nicht mehr diese Probleme hat auf Rasen, als ob es sich natürlicher inzwischen anfühlt für sie, auf dem Rasen zu spielen. Und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für die Konkurrenz.
Naja, es wird jetzt natürlich spannend, was passiert gegen Siegemund. Ich habe nicht die Fantasie, mir vorzustellen, dass Siegemund das wirklich gewinnt. Trotzdem ist eine andere Art von Rasenspiel, gegen auf die sie trifft. Dann könnte schon noch eine kommen, die bei der Power mit ihr mithalten kann. Und dann müssten wir mal schauen, wer von unten käme. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt schon noch mal anders getestet werden wird in den nächsten drei Runden.
Also, Arina Sabalenka gegen Laura Siegemund ist eins der Viertelfinals. Das andere Viertelfinale bestreiten Amanda Anisimova und Anastasia Pavlyuchenkova. Und Anastasia Pavlyuchenkova und Sonny Cartel, die haben heute dein Center Court eröffnet um 14.30 Uhr. Und ich habe das Match kommentieren dürfen und hatte dann noch Barbara Schett gefragt, die Draper-Mania ist nach zwei Runden zu Ende gewesen. Die Raducanu-Mania nach drei Runden, ob es dann jetzt vielleicht eine Cartel-Mania geben wird, die gab es dann auch nicht, weil Anastasia Pavlyuchenkova hat mit 7-6 und 6-4 gewonnen. In einem hocheratischen ersten Satz hat sie den Tiebreak gewonnen mit 7-3, nachdem, und da müssen wir gleich nochmal einmal gesondert drüber sprechen, nachdem es einen Punkt gegeben hat, wo ihr laut O-Ton Richtung Nico Helbert ein Spiel gestohlen wurde. Und sie hat den Satz trotzdem gewonnen, hat den Fokus gewonnen, hat wirklich wieder zurückgewonnen. Es war kein guter Satz, es waren viele, viele Fehler dabei. Man merkte auch so ein kleines bisschen, dass beide hier Druck hatten. Die eine Spielerin wollte ihre Landsleute glücklich machen, die andere wollte nach langer Zeit, nach über 9 Jahren, mal wieder das Viertelfinale in Wimbledon erreichen. Im zweiten Satz haben sich beide gefangen und es wurde ein besseres Match. Pavlyuchenkova war am Ende mit 6-4 dann vorne. Sie steht zum ersten Mal seit 2016 im Viertelfinale von Wimbledon. 9 Jahre sind dazwischen, das ist schon eine lange Zeit, aber Pavlyuchenkova hat es wieder geschafft.
Ja, und dann frage ich auch mal hier, was glaubst du, wie viele Punkte Unterschied waren es hier?
Oh, ich habe zwischendurch drauf geguckt, da waren es 2 oder 3 Punkte, ich glaube nicht, viel mehr waren es nicht.
Nee, 6 waren es am Ende.
6, ja.
Hat sich aber nicht so angefühlt, ne?
Nein. Also im zweiten Satz habe ich gedacht, dass Pavlyuchenkova dann besser war.
Ja, ich glaube, da waren es dann irgendwie 4 Punkte Unterschied beim zweiten Satz. Aber es war spannenderweise von dieser In-Attack-Rate, die sich da IBM ausgedacht hat, um zu zeigen, wie offensiv die Herangehensweise von Spielern und Spielerinnen ist. Was, glaube ich, die größte Diskrepanz, die ich hier bisher in Wimbledon gesehen habe. 34 bei Pavlyuchenkova, das ist sehr hoch. Cartel hatte 16, das ist sehr niedrig. Also das habe ich jetzt zumindest nicht bemerkt hier über die erste Woche, dass es so einen Unterschied gab. Es hat sich für mich auch nicht unbedingt so angefühlt, weil Cartel schon einige Winner gesetzt hat, auch offensiv einiges gefunden hat, aber vielleicht hat es auch mit der Court-Position zu tun. Ich weiß nicht exakt, wie sie es am Ende berechnen, aber ich fand's schon erstaunlich. Und ich meine, Pavlyuchenkova hat jetzt hier, du hast gerade angesprochen, erstes Viertelfinale seit 9 Jahren, aber insgesamt das 10. Das ist natürlich schon beeindruckend, vor allem dafür, dass sie nie in den Top 10 gewesen ist. Und sie ist eine, die in so vielen Sachen relativ nah obendran ist, aber irgendwie fehlt ihr dann doch das ganz Besondere im Spiel. Und daher wird es wahrscheinlich jetzt auch nichts mit dem großen Triumph hier in Wimbledon werden, aber es ist schon eine beeindruckende Karriere.
Ich war, als ich mich darauf vorbereitet habe, mal wieder bass erstaunt, dass sie noch nie die Top 10 erreicht hat. Dass sie Nummer 11 in der Weltrangliste, dass das die höchste Platzierung war. Sie hat 2021 ihre große, große Chance gehabt, als sie damals im French Open Finale gegen Barbora Krejcikova stand. Damals, glaube ich, auch hätte sie das Match gewinnen können gegen Krejcikova. Aber seitdem kamen dann viele Verletzungen dazu. Sie hatte in diesem Jahr dann auch noch Borreliose. Sie hatte eine schwere, schwere Knieverletzung, wo sie mal davon erzählt hat, dass sie tatsächlich kaum laufen konnte beziehungsweise kaum ihren Fuß aufsetzen konnte. Dass sie dann noch hier wieder zurück ist mit 34 Jahren, das ist dann auch so ein kleines bisschen die Belohnung fürs Lebenswerk. Ich habe da jetzt ein, zwei Mal drüber gesprochen und auch mit Tatjana Maria, vielleicht auch Laura Siegemund, die älteren Damen, die haben es nochmal gezeigt. Und Pavlyuchenko hat dann auch nochmal gesagt, ich wollte es mir nochmal beweisen, dass ich mit den jungen Spielerinnen hier mithalten kann. Und das kann sie.
Ich habe heute bei einer anderen Person dran gedacht, dass die eine ähnliche Karriere mal hinlegen könnte. Weißt du, wen ich meinen könnte?
Nee.
Karen Khachanov.
Ja.
Wird wahrscheinlich auch nie wirklich.
Aber der war Top 10 schon mal.
Ja, aber es fühlt sich auch so an, als sei er nie wirklich gewesen, ne?
Ja.
Und der hat jetzt 6 Grand Slam Viertelfinals. Ich glaube nicht, dass der mal ein Finale erreichen wird wie Pavlyuchenko. Das wäre dann der Unterschied. Jetzt straft er mich natürlich Lügen, irgendwie in 5 Tagen oder so, indem er das Finale erreicht. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Und ich könnte es mir trotzdem vorstellen. Beide eben wirklich Powerspieler, Spielerinnen. Beide häufig oben nah dran gewesen, gewinnen nicht die großen Matches, haben aber eigentlich die Nerven, um durch die meisten Sachen durchzukommen. Sind vielleicht nicht super athletisch, haben nicht die allermeiste Power, aber irgendwie basteln sie sich halt so eine lange, gute Karriere zusammen. Und so hat sich bei Pavlyuchenkova angefühlt. Ich meine, das war ja dann auch heute so ein bisschen das Hauptmatch für lange Zeit, weil es geregnet hat im Wimbledon. Es war viel Fokus auf dem Match drauf. Klar, aus britischer Perspektive vor allem aufs Kartell. Aber Pavlyuchenkova ist der Name, den die allermeisten kennen. Und von daher war das nochmal ein ziemlich großer Auftritt. Und ich meine, sie geht jetzt schon mit Chancen ins Viertelfinale, so ist nicht.
Das auf jeden Fall. Sie geht mit Chancen ins Viertelfinale, denn sie spielt im Viertelfinale und das Match ist gerade eben zu Ende gegangen gegen Amanda Anisimova. Die hat gegen Linda Noskova mit 6-3 im dritten Satz gewonnen. Und das ist wirklich eine große, 6-2, 5-7, 6-4. Das ist eine große Geschichte. Dieses Jahr, letztes Jahr um diese Zeit, hat sie gegen Eva Lys in der Qualifikation in der dritten Runde verloren. Seitdem hat sie ein wirklich hochkonstantes Jahr hingelegt. Es fehlte vielleicht der ganz, ganz große Titel, aber Amanda Anisimova ist wieder in der Weltspitze angekommen.
Ja, und es war ein total offenes Match, fast so ein bisschen ein Spiel voneinander. Beides natürlich Spielerinnen, die über die schnellen Angriffe kommen. Bei Anisimova ist vor allem diese Rückhand halt absolut spektakulär und gehört sicherlich zu den besten 3-4 Rückhänden, die es auf der Tour gibt. Beide können für ihre Größe und Athletik erstaunlich wackelig sein beim Aufschlag. Mhm. Beide haben hier auf jeden Fall ihr Heil in der Flucht gesucht, im Angriff gesucht. Ich hatte das Gefühl, das war dann wirklich so ein ganz kleiner Unterschied Mitte des dritten Satzes, wo Anisimova dann nochmal anziehen konnte. Und es sah vorher so für 8 bis 10 Spiele aus, als sei Noskova eigentlich die bessere Spielerin heute, als würde sie vorbeiziehen können. Und da hat Anisimova das noch gezogen, hat sich auch super gefreut. Für sie natürlich eine große Nummer. Sie stand einmal im Halbfinale der French Open. Das war aber gefühlt noch in einer anderen Karriere. Und jetzt belohnt sie sich hier mit einem Viertelfinalauftritt, der natürlich ein bisschen mit Ansage kam, weil sie in dem Paulini-Teil der Auslosung war und die formstärkste war und vielleicht auch diejenige, die besten Resultate hier mit reingebracht hat. Aber muss man halt an ihrer Stelle auch erstmal schaffen. Und sie ist auf jeden Fall die leichte Favoritin gegen Pavlyuchenkova, würde ich sagen.
Und trotzdem glaube ich, dass wir dort ein Match erleben, wie ein bisschen heute bei Sonia Kartal und bei Anastasia Pavlyuchenkova, dass wir viele Fehler erleben werden, dass wir zwischendurch viele Winner erleben werden, weil beide halt sehr auf den Punkt draufgehen, beziehungsweise auf Winner draufgehen und dass es vielleicht ein ähnlich unrhythmisches Spiel geben könnte.
Ja, ich meine, hier heute auch beide zusammen locker mal 65 Winner gesetzt, ohne einen starken Aufschlag. Gut, Noskova hat 11 Asse gemacht, kann man herausstreichen, aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie wie bei Jarry gefühlt die Hälfte der Winner einfach mal durch die Asse kam, sondern die waren erspielt. Und geht halt damit einher, wenn man versucht offensiv zu gewinnen, dann macht man halt häufig auch Fehler und dann geht's häufig in Eiskaltphasen her. Und es wird für mich schon auch eine Nervengeschichte werden, weil eben für Anisimova wäre es der zweite große Durchbruch, nachdem alle erwartet hatten, sie würde es als Teenager wirklich schon schaffen. Für Pavlyuchenko wäre es nochmal eine späte Karrierebelohnung und Halbfinale ist schon nochmal was anderes als Viertelfinale. Und ja, bin total gespannt auf das Match.
Ich bin auch gespannt auf das Match. Also wir erleben die beiden ersten Viertelfinals in der oberen Hälfte. Arina Sabalenka gegen Laura Siegemund und Amanda Anisimova gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass wir das bei uns in der Vorschau gesagt haben. Naja.
Na, Anisimova hatte ich mal im Halbfinale. Aber alle anderen von mir waren sehr weit entfernt von dem Halbfinale.
Ja, das war das Viertelfinale, die vier Achtelfinals der Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Achtelfinals der Männer sprechen. Da gab es dann nämlich ein richtig, richtig heftiges Match zwischen Cameron Norrie und Nicolas Jarry. Darüber müssen wir gleich sprechen. Das alles hier gleich bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Er war Taktgeber bei Real Madrid, Weltmeister, 6-mal Champions-League-Sieger. Und trotzdem hieß es in Deutschland immer nur, nee, der ist zu langsam, der spielt zu quer, der ist zu kontrolliert. Aber Toni Kroos hat das Spiel verstanden, nur viele haben ihn nie wirklich verstanden. Erst ganz am Ende seiner Karriere wurde den meisten aber dann doch klar, wie groß er wirklich war. Wir blicken zurück auf eine Karriere zwischen Weltklasse und Zweifel und erzählen eine Geschichte über das, was wir im Fußball sehen und über das, was wir oft übersehen. Jetzt in den 100 Fußballlegenden Toni Kroos, das kickende Missverständnis, überall, wo es Podcasts gibt.
Nicolas Jarry hatte im letzten Jahr wenig gute Ergebnisse. Es stellte sich heraus, dass er an einer akuten Erkrankung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr leidet. Neuritis vestibularis, das heißt, ihm ist ständig schwindelig. Und trotzdem hatte er hier das Achtelfinale erreicht. In diesem Achtelfinale traf er auf Cameron Norrie. Cameron Norrie gewann die ersten beiden Sätze 6-3 und 7-6. Und da hatte man dann schon gedacht, ja, das ist eine Geschichte, die geht für Norrie klar, weil Norrie war auch in den letzten Runden oder in den ersten Runden eigentlich immer ein sehr, sehr solider Spieler gewesen und bei Nicolas Jarry hatte man gedacht, na, vielleicht kriegt er das nicht so richtig hin, beziehungsweise vielleicht ist der Tank dann auch leer. Aber Nicolas Jarry, angetrieben von einem extrem guten Aufschlag, über 40 Asse hatte er geschlagen und über 100 Winner hatte er am Ende geschlagen, kam zur großen Aufholjagd. 6-7, 6-7 gingen die beiden Sätze 3 und 4 an Nicolas Jarry, bevor Norrie dann im fünften Satz ein Break reichte und er dann mit 6-3 das Match gewinnen konnte. Es gab am Ende noch leicht böses Blut zwischen den beiden, wo Cameron Norrie und Nicolas Jarry aneinander geraten sind. Und während du gleich nochmal das Spiel zusammenfasst, kann ich nochmal nachschauen, was Cameron Norrie gerade eben in der PK gesagt hat. Aber am Ende steht ein Fünfsatz-Sieg. Ich wette trotzdem, so richtig die Norrie-Mania wird es auch nicht geben.
Er hat nicht die große Ausstrahlung, sagen wir es so. Ich glaube, es ging bei dem Gespräch um zwei Sachen. Einerseits hatte sich Jarry vorher im Match beschwert, dass er den Ball immer so häufig auftippst, aber das kennen wir nun von genug Herren. Und ich glaube, er hatte sich geärgert über den Jubel von Norrie, der halt sehr schräg aussah, wo er irgendwie den sterbenden Schwan gegeben hat. Das war alles auch irgendwie schon komisch. Aber die Stimmung bei Norrie-Matches ist irgendwie auch immer komisch, weil er ist irgendwie einerseits so unprätentiös und andererseits halt total aggressiv in seiner Ausstrahlung und in seiner Herangehensweise und das passt irgendwie nicht ganz zusammen und ich glaube, das ist manchmal dann auch schwer, irgendwie das Feuer bei ihm mitzugehen und man muss sagen, es war eine beeindruckende Leistung und es war eine Leistung von Zähigkeit und Durchhaltevermögen, weil du hast schon angesprochen, die 46 Asse von Jarry, es waren aber nur 3 im fünften Satz und die 103 Winner und zwar nur 11 im fünften Satz und da hat Norrie dann angezogen. Norrie konnte die Leistung, die er in den vier Sätzen zuvor gebracht hatte, auch im fünften durch durchziehen. Und das ist Jarry nicht gelungen. Und das war dann für mich hier wirklich der Unterschied, dass Norrie halt, und das wissen wir, immer absolute Fitness mitbringt, ein unglaublich gutes Chordverständnis mitbringt, super gut improvisieren kann. Und er reißt nicht mit, aber er reißt ins Viertelfinale hier.
Er hat tatsächlich gesagt, es soll mein Jubel gewesen sein, der ihn gestört hat. Norrie selber hat allerdings gesagt, all credit to Nico. Honestly, nothing but credit to Nico for his performance and to see him not only playing at that level, you know, seeing him enjoying his tennis and coming through qualies so easily and dropping guys. So I wish him all the best. Also, lauter gute Worte von Cameron Norrie dann Richtung Nicolas Jarry. Eins muss ich gerade nochmal erwähnen. Nicolas Jarry hat die Rückhand von Cameron Norrie, wie der Teufel das Weihwasser zu verhindern versucht und zu vermeiden versucht, die anzuspielen. Er hat immer nur auf die Vorhand gespielt. Diese Rückhand, die quasi so gewischt daherkommt, die ohne Spin gespielt wird, die entfaltet dann nochmal auf dem Rasen eine besondere Schönheit für Norrie, nicht für den Gegner. Und da hat Jarry alles versucht, um dem aus dem Weg zu gehen. Das war beeindruckend heute zu sehen.
Ja, ich meine, Jarry ist, wie groß? 2 Meter bestimmt,
ja,
oder?
Ja, der muss halt so weit runter, ne?
Ja, und spielt total straightes Tennis. Also das ist ja alles im amerikanischen Englisch, würde man sagen, Line-Drive-Tennis, einfach einmal durchgezogen. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass der irgendwie Lust hat, mit solchen Schlägen zu arbeiten, sondern der will de facto so ein bisschen das Struff-Tennis spielen, obwohl er noch flacher als Struff spielt. Und da ist Norrie dann natürlich einfach eine Nervensäge. Auf der anderen Seite ist er sowieso, glaube ich, für die meisten, auch für Jarry, aber eben, Jarry, wir dürfen nicht vergessen, da hatten wir zum Beispiel die Geschichten in Chile, wo vielleicht das Publikum auch leicht auf seiner Seite war. Also eigentlich sollte er solche Sachen kennen und sich daran dann jetzt auch irgendwie nicht so sehr aufhängen.
Ja, damals gegen Coron Tomoté hat das auch schon bekommen damals. War es sogar in Chile?
Ja, ja, wo keiner geklatscht hat für Tomoté.
Genau.
Aber wirklich keiner.
Ja, ja. Und Mouté das dann doch noch abgefeiert hat. Und er muss gegen spezielle Charaktere spielen, Nicolas Jarry. Aber wie gesagt, dass er das macht hier und das Achtelfinale erreicht hat, trotz dieser Gleichgewichtsstörung im Innenohr, weil das muss ja, also wir können es uns ja gar nicht vorstellen, was da abgeht, und dass die Ergebnisse einfach nicht gut waren, das kann man inzwischen wirklich nachvollziehen.
Ja, mein Vater hatte sowas Ähnliches für mehrere Jahre. Und das ist total abgefahren, weil es dir quasi im wahrsten Sinne des Wortes die Beine wegzieht und normalerweise nicht, wenn du erwartest, und ist für einen Tennisspieler jetzt nicht so ideal. Also Jarry hat eine bewegte Karriere hingelegt, ich meine, war ja auch mal für Doping gesperrt, war in zahlreichen eher spektakulären Matches schon beteiligt, war immer mal wieder verletzt, kann sich auch durchaus mal aufplustern, ist dann aber zeitgleich auch wieder ein eher bescheidener Typ. Also da ist durchaus einiges los dafür, dass er jetzt noch nicht die ganz großen Erfolge in seiner Karriere hatte.
Und das Nasenpflaster soll er sich bitte bewahren. Das erinnert einen immer an die EM 96 oder die Fußball-WM 94. Cameron Norrie trifft jetzt...
Würdest du es tragen beim Kommentieren?
Also, wenn es was bringen würde beim Kommentieren, vielleicht. Aber so glaube ich nicht. Es sieht halt aus wie ein Nasenbruch immer. Ne? Das ist das Komische. Naja, Kasper Rüth hat es zum Beispiel wieder abgelegt, das Nasenpflaster.
Und Alcaraz auch, nach seiner Erkältung.
Und das ist eine gute Überleitung. Carlos Alcaraz hat gegen Andrei Rublev gewonnen heute. 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Es war ein sehr, sehr unterhaltsames Match, weil Andrei Rublev heute alles reingeschmissen hat, was er hatte. Und weil er im ersten Satz wirklich famos gespielt hat, 7-6 den ersten Satz gewonnen hat, die Vorhand funktionierte, sein Aufschlag funktionierte ganz, ganz, ganz hervorragend. Er hatte eine hohe Quote, hat eine hohe Quote an gewonnenen Punkten danach gewonnen oder gehabt. Er konnte es nicht aufrechterhalten und Carlos Alcaraz findet Lösungen. Und das, glaube ich, ist etwas, was man immer sagen muss, wenn man das Spiel von Alcaraz umschreibt. Er findet immer wieder Lösungen. Er hat so einen unglaublichen Kreativitätsschub, den er zwischendurch dann immer wieder rausholen kann. Andrei Rublev hat das nicht. Rublev hat vor diesem Turnier davon gesprochen, er möchte jetzt in Zukunft als erwachsen gelten und erwachsen Niederlagen akzeptieren und dann auch Siege feiern. Und das hat er heute gemacht. Er hat eine tolle Leistung gezeigt. Alcaraz war stärker. Alcaraz ist der talentiertere Spieler. In 4 Sätzen ist er weitergekommen. Aber das war beste Unterhaltung am Abend.
Ja, ich habe mir hier erste Zeile in meinem Dokument steht hier. Rublev hat sich zur brutalen Offensive entschieden. Ja. Leider ist er am Ende nicht so gut wie Alcaraz. Das ist so ein bisschen das Problem dann an der Sache. Und wirklich seine In-Attack-Rate, die war so hoch wie Pavlyuchenko, war aber durchgezogen wirklich über 4 Sätze und war teilweise so hoch, wie ich sie noch nicht im Turnier gesehen habe. Macht ja auch Sinn, Alcaraz quasi den Schläger aus der Hand zu nehmen und zu gucken, ob man ihn auf diese Art und Weise schlagen kann. Ist einem Jan-Lennard Struff auch schon gelungen, nur ist Alcaraz natürlich mittlerweile um einiges besser als zu den Tagen, wo ihn Struff wirklich richtig in Gefahr gebracht hat. Und ich fand auch, das war eine der besten Leistungen, die wir von Rublev gesehen haben. Problem ist halt einfach, der spielt, wenn man ihm böse will, ein eintöniges Tennis, und wenn man ihm nicht böse sein will, dann sagt man, spielt er halt ein technisch sehr sauberes Tennis. Und das kann gegen viele reichen, aber Alcaraz, gerade in den Momenten, wo es dann knapp wurde, und es war schon so, Rublev hatte nochmal Anfang des dritten Satzes Breakbälle, hätte auch im vierten länger drin bleiben können, da hat Alcaraz dann halt gezaubert. Irgendwie so eine Geschichte, die mir bleibt, das müsste vielleicht so der zweite Breakball im dritten Satz gewesen sein. Alcaraz schlägt nach außen auf, der Ball kommt hart und flach zurück und Alcaraz steht quasi im Court drin und zaubert ihn einmal kurz an seiner Wade nehmend übers Netz. Und ja, das konnte vielleicht Federer, sonst fallen mir nicht ganz so viele ein, die das können. Und was soll Rublev da machen?
Ja, also da müssen wir dann aber auch mal, ich möchte jetzt eine Lanze brechen für Andrei Rublev. Wir haben so häufig darüber gesprochen, Beispiel Alexander Zverev, dass er sich in seinem Alter jetzt nicht mehr verändert und seinen Spielstil nicht mehr verändert. Und Andrei Rublev, ja, man kann, wenn man böse ist, sagen, es ist ein eintöniges Spiel, es ist sehr über die Vorhand aufgebaut, es ist sehr über den Aufschlag aufgebaut. Und trotzdem, dass er wird jetzt kein Kreativbolzen mehr in seiner Karriere. Und trotzdem, dass er mit dieser Art von Spiel Carlos Alcaraz beschäftigen, nerven kann, das fand ich gut und das fand ich sehenswert. Und es war für mich von vornherein klar, dass er das nicht gewinnen wird. Und auch nach dem ersten gewonnenen Satz habe ich gedacht, ja gut, dann halt Alcaraz in 4. Und trotzdem hat Rublev hier zu einer sehr unterhaltsamen Partie beigetragen. Das ist mein kleines Plädoyer pro Andrei Rublev.
Ja, und ich meine, es scheint ja jetzt wirklich auch so, dass er Therapie oder was Therapieartiges gemacht hat wegen seinen Wutanfällen. Also ich glaube, er macht Fortschritte, er wächst irgendwie als Mensch, ist absolut eine super Sache und vielleicht kann er jetzt den zweiten Teil seiner Karriere noch mehr genießen. Und es sieht so ein bisschen aus, als wenn er nicht mehr die Konstanz früher Tage hinbekommt, wo er halt einfach immer auf Platz 5 bis 7 stand, weil dafür reicht es im Moment resultatmäßig nicht. Aber vielleicht, das würde mir sehr wünschen, erreicht er doch mal ein Halbfinale bei einem Grand Slam Turnier. Ich meine, hätte er hier heute Alcaraz geschlagen, dann wäre die Tür aber Tür an oder wäre die nee, wie was wäre?
Sperrangelweit wäre sie.
Sperrangelweit wäre es offen gewesen, um vielleicht sogar direkt ins Finale durchzuziehen. Also es muss ja nur mal ein Draw für ihn wirklich aufbrechen und wenn er das dann nutzen kann, wäre doch für ihn eine super Sache.
Auf jeden Fall spielt Alcaraz jetzt gegen Cameron Norrie und auch hier fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, wie Cameron Norrie dieses Spiel gewinnen kann.
Ja, nee, also und vor allem, er muss dann doch seinen heißgeliebten Court One, gehe ich jetzt mal von aus, verlassen, den werden sie schon auf den Center Court schieben. Also
Müssen sie.
Ja, Norrie spielt ja quasi immer dort, ist irgendwie sein Lieblingsplatz und nein, normalerweise zieht ihn Alcaraz in 3 Engen oder in 4 Sätzen ab und ja, ich meine, das hatten wir dann schon alle erwartet, dass er das Halbfinale erreichen würde.
Über die anderen beiden Matches können wir gar nicht so viel berichten. Taylor Fritz hat gegen Jordan Thompson gewonnen, 6-1, 3-0 stand es. Da musste Thompson dann aufgeben, weil er Rückenschmerzen hatte. Fritz hatte bis zu dem Zeitpunkt das Match komplett dominiert. Möchtest du was dazu sagen? Also ich kann dazu nichts sagen zu dem Match.
Ja, Fritz hat einen Punkt beim Aufschlag abgegeben, ja. Hat irgendwie 3 Unforced Errors gemacht, Thompson hat 3 Winner gelandet, spricht alles dafür, dass Thompson ihn überhaupt nicht fordern konnte, hat hier die letzten Tage viel gespielt, es war jetzt ja auch so gewesen, kann man natürlich ein Auge auch drauf behalten, es gab jetzt einige Spieler und Spielerinnen, die anscheinend wirklich krank gewesen sind, war bei Krejcikova so, war bei Keys so, hoffen wir mal, dass da jetzt nicht irgendwas rumgeht in Wimbledon und uns hier noch die letzten 2, 3 Runden versaut, das wäre sehr unschön, aber ich glaube, es war so eine Mischung aus angeschlagen, viel zu viel gespielt, auch ja noch ein Doppel drin und Fritz, ja, der zieht das dann halt souverän durch.
Hier im Pressezentrum schnieft es auch sehr.
Mm.
Ja, und das andere Match hat Karen Khachanov ganz klar gewonnen gegen Kamil Majdzsak. Khachanov hatte gegen Nuno Borges vorher einen Gewaltmatch gehabt. 4 3/4 Stunden, 7-6 im fünften Satz, 10-8 im Match-Tiebreak. Und Kamil Marschak war in die vierte Runde spaziert gegen Arthur Randaknecht, hatte eine fantastische Leistung abgeliefert, 6-3, 7-6, 7-6. Heute war der Tank leer, beziehungsweise Karen Khachanov hat mit seiner super soliden Spielweise Kamil Marschak überhaupt keine Tür geöffnet. Und das war heute beeindruckend, fand ich. 6-4, 6-2, 6-3. Karen Khachanov zeigt zwischendurch mal immer wieder Leistungen, wo man sagt, wir können jetzt den Faden wieder aufnehmen, den wir vorhin verloren haben, dass er mal zu den Top Ten gehörte, dass es vielleicht nicht mehr werden kann, aber solche Spieler wie Kamil Marschak, die hier verdient ins Achtelfinale kommen sind, aber vielleicht noch nicht diese Meriten haben wie Karen Khachanov, die arbeitet er locker weg.
Ja, und Marschak hat am Ende gar nicht so schlecht ausgesehen. 29 Winner, 19 Unforced Errors, halt ein bisschen zahnlos, da hat man auch nicht unbedingt eine Chance gegen Khachanov. Und Khachanov, wenn der in den Lauf kommt, auch in einem Match, dann kann der das durchziehen. Und ich meine, der stand auch schon in den Halbfinals bei Grand Slams, so ist es nicht. Aber normalerweise scheitert er an irgendwem, der besser ist als er. Also ganz, ganz selten schafft er es ja wirklich mal, Spieler zu schlagen, die besser sind, aber wo er gefühlt sehr gut drin ist, wenn sich ein Draw für ihn öffnet, ja, dann nutzt das halt wirklich.
Ja, und hier hat er ganz klar dieses Match gewonnen, 6-4, 6-2, 6-3. Reicht die Solidität gegen Taylor Fritz oder ist der nochmal solide hoch zwei?
Ich glaube, Fritz ist, also ich glaube, Khachanov hat sogar eine gute Bilanz gegen Fritz, aber Fritz ist hier auf so einem Lauf und ist für mich im Moment der Rasenspieler der Saison. Ich meine, 2 Vorbereitungsturniere auch gewonnen. Natürlich hat er mit nicht das, oder vermutlich nicht das Niveau, um Alcaraz zu schlagen, aber er spielt eine tolle Rasensaison. Ich glaube, der zieht das hier durch und gehe mal davon aus, dass er das in 4 oder 5 Sätzen dann für sich entscheidet.
Die Batterien sollten ja auch halbwegs aufgeladen sein, jetzt inzwischen nach den ersten beiden Gewaltmatches, die er da hatte gegen Giovanni Pecci-Pericard und Gabriel Diallo, wo er 2 Aufschlagriesen aus dem Weg räumen musste. Jetzt hatte er hintereinander mit Alejandro Davidovic, Fokina und Jordan Thompson 2 Spieler, die keine Gewaltaufschläger sind. Jetzt trifft er mit Karen Khachanov auf jemanden, der gut aufschlägt, aber nicht übermäßig gut und gegen den er die Rallyes gewinnen kann. Und ich glaube auch, dass er der Favorit ist hier in diesem Match gegen Karen Khachanov. Jetzt müssen wir einmal noch gerade aufs Doppel schauen, weil da gab es heute eine Enttäuschung für die an 3 gesetzten Kevin Kravitz, Tim Pütz. Die haben gegen Ricky Hijikata und David Pell verloren. Hijikata und Pell hatten schon gegen Jöran schon verbeegt, die an 14 gesetzt waren, mit 4-6, 7-6 und 7-6 gewonnen. Dann haben sie gegen gegen Tracy aus den USA mit 7-6 im dritten Satz gewonnen und jetzt haben sie gegen Kravitz-Pütz extrem gut returniert, vor allen Dingen Rinky Hijikata. Sie haben 6-2, 6-4 gewonnen, treffen jetzt auf Rafael Matos und Marcelo Melo. Mate Pavic und Marcelo Arevalo sind durchgekommen im Herren-Doppel. Kleiner Blick noch aufs Damen-Doppel. Dort ist Suwaje zusammen mit Jelena Ostapenko weitergekommen. Sie haben gegen Alexandrova und Zhang gewonnen. 6-4, 6-0. Da sind auch noch Sorana Kistea und Anna Kalinska ja weiter. Die haben in Queens oder in Berlin gewonnen. Auf jeden Fall sind die im Moment auf dem 8-Spiele-Siegestreak. Haben heute gegen Mira Andreeva und Diana Schneider gewonnen. 4-6, 7-6, 6-1. Katerina Siniakova und Taylor Townsend haben sich ins Viertelfinale gequält gegen Nicole Melika-Martinez und Ludmila Samsonova. 6-4. Im dritten Satz. Schauen wir auf die Matches von morgen, denn dort werden morgen die letzten Viertelfinalisten und Viertelfinalistinnen ermittelt und wir starten den Tag morgen mit Alex de Minaur gegen Novak Djokovic. Es ist das Match, das wir eigentlich letztes Jahr hätten haben sollen. Mira Andreeva spielt jetzt gegen Emma Navarro und Jannik Sinner gegen Grigor Dimitrov und Ekaterina Alexandrova eröffnet den Tag auf dem Number One Court gegen Belinda Bencic, dann Ben Shelton gegen Lorenzo Sonego und Iga Świątek gegen Clara Tauson und auf dem Number Two Court Marin Cilic gegen Flavio Cobolli und Ludmila Samsonova gegen Jessica Buzas-Manero. Ludmila Samsonova schleicht noch auf den Außenplätzen herum. Ich glaube, dass wir sie jetzt bald auf dem großen Platz sehen werden.
Cobolli ja auch. Also. Ja. Vielleicht zieht er hier auch noch Cilic und kommt dann ins Viertelfinale. Ein alter Styler ist er schon. Samsonova ist ja das Lustige, ist ja eigentlich auch in Italien aufgewachsen.
Ja.
Ich verstehe bis heute nicht, warum sie für Russland spielt. Also sie
hat eine Zeit lang für Italien gespielt.
Genau, und ist dann wieder gewechselt. Und von allem, was ich von Leuten gehört habe, die beide Sprachen sprechen, spricht sie ja viel besser Italienisch als Russisch. Aber hey, da mag ich falsch liegen. Auf jeden Fall, irgendwas scheint ja bei den Spielern, Spielerinnen, die in Italien aufgewachsen sind oder dann so richtig das Tennisspielen gelernt haben, unterwegs zu sein. Weil wenn wir jetzt auch noch gucken, Sonico ist hier noch drin, Sinner ist noch drin. Ich meine, wir haben schon immer all die Erfolge von Paolini gesprochen. Es ist irgendwie halt schon komplett erstaunlich, was da passiert ist. Und ja, ich würde einen bisschen ähnlichen Tag wie heute erwarten. Also relativ viele Siege von Favoriten, Favoritinnen, aber durchaus total.
Please make your way to the exit gates and make sure you take all your belongings with you. We hope you've enjoyed your day here at Wimbledon and wish you a pleasant and safe journey home. Thank you.
Danke Ihnen auch, wenn das kein Rauschmiss war.
Ja, ich wollte gerade sagen, damit hätte man eigentlich nur auslaufen lassen sollen, gar nichts mehr sagen, einfach nur tschö.
Ja, das war es mit dem heutigen Podcast von Chip and Charge. Morgen bist du nicht da, ne?
Das stimmt, dafür dann wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Genau. Morgen wird nochmal Lukas Zara aushelfen, das hat er schon versprochen. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Blue Sky, auf Threads und Instagram könnt ihr uns folgen, bringt nur leider im Moment nichts. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr finanziell unterstützen, mit einer kleinen Spende einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun per PayPal und per Steady ist das möglich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Brauchst du die Aufnahme?
Nee.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los. Genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.